nehmen. Zähle das Gute, das der Herr dir getan hat, was dir widerfahren ist in dieser Woche. Einfach zähle sie auf für dich persönlich, verinnerliche, verarbeite das und du wirst sehen, wie reich du wirklich bist. Mein Thema heute ist, Gott gibt uns Rückendeckung. Halleluja. Wir sind nicht allein, wir sind nicht verlassen. Gott ist mit uns auf jeden Schritt und Tritt. Wo du hingehst und was du tust, so heißt es im Wort Gottes, will ich dich segnen. Was du nicht tust, wird Gott auch nicht segnen. Gott segnet uns nur das, was wir unternehmen, was wir freisetzen, wo wir uns outen, was wir bekennen oder was wir ja irgendwie etwas tun. Jemand anrufen, jemand schreiben, jemand irgendwas von uns weggeben. Das ist, was Gott segnet. Und dann kommt es zurück als gesegnet und von Gott verarbeitet. Ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, willst du Jesus erkennen? Freitag werden wir darüber sprechen, brauchst du eine Gottesbegegnung? Und wir brauchen das. Ich brauche jeden Tag eine Begegnung Gottes. Wenn ich aufstehe, muss Gott mich berühren, muss Gott mich segnen, muss Gott mir helfen, Gott, dass er ein Wort mir gibt, dass er mich stärkt, dass er mich belebt und inspiriert. So, das wird Freitag sein. Dann Samstag werden wir darüber sprechen. Menschen, die Gott segnet. Zähl das Gute, das er dir getan hat. Menschen, die Gott segnet. Wo kommen die her? Aus der Wüste, aus der Einöde, aus der Schwierigkeit, aus den Problemen. Die kommen aus einer Welt, wo nicht heilig und vollkommen alles ist, sondern da ist manchmal Chaos. Aber die kommen in der Kraft und Gnade Gottes und sagen, hier, so jetzt stehe ich da. Sei mutig und sei entschlossen. Geh weiter. Menschen, die Gott segnet. Sonntag, kommenden Sonntag wird das Thema sein, finde die Fülle Gottes. Gott hat alles vorbereitet für dich, was du brauchst. Du musst nur kommen und dich bedienen und essen und trinken und fröhlich sein und guten Mutes sein. Du musst es nur tun. Also Gott segnet die Täter. Werde Täter des Wortes Gottes und dem, was Gott uns in unser Herz hineinschreibt, hineinlegt. Gott gibt uns Rückendeckung. Ich möchte als Einstieg ein Wort von dem Apostel Paulus nehmen, über seine Lebensbiografie. Er ist als Gefangener auf dem Weg nach Rom und er kommt in eine große Seenot. Das Schiff, 14 Tage, sehen Sie schon keine Sonne. Und dann heißt es plötzlich, irgendeines Morgens kommt er hoch und sagt, Leute, hört mir zu, heute Nacht ist der Herr bei mir gewesen. Der Engel des Herrn ist mir erschienen und hat gesagt, das Schiff wird untergehen, aber alle, die auf dem Boot sind, die werden gerettet werden. Und genau das ist mein Einstieg heute und ich möchte einfach weiter sagen, weißt, du musst nicht verzweifeln, du musst nicht Angst haben. Gott ist bei dir, nicht nur beim Apostel Paulus damals vor 2000 Jahren, nein, er ist auch heute noch derselbe. Derselbe Gott, der dich behütet, der dich trägt, denn das Leben ist auch heute noch immer voller Ängste und Gefahren, voller Konflikte und Krisen. Auch heute noch haben wir noch so viel zu tun. Und sei doch ganz ehrlich, wie oft hast du schon einen Bammel gehabt, wo dein Leben nur noch an einem Faden hing und gesagt, oh Gott, wie geht's weiter, was passiert jetzt als nächstes? So, Glaube. Glaube beginnt mit den zitternden Knien. Glaube beginnt mit Angst, mit Panik, mit Hoffnungslosigkeit. Denk an den Apostel Paulus, als er nach Korinth ging. Der hat Angst gehabt. Dann in Athen, da steht er da und erzählt, ich bin rumgegangen, habe überall die Altäre gesehen. Ich habe gesehen, wie fromm ihr Athener seid. Und ich habe auch den Altar gefunden, dem unbekannten Gott. Und dann redet er. Und dann sitzt da hinten so ein Bub und sagt, was will der Quatschkopf hier? Was erzählt er da? Verstehst du? Und dann hat dieser Junge den fertig gemacht. Und dann geht er nach Korinth, zitternd, ängstlich. Was soll ich sagen? Wie geht's weiter? Und dergleichen. Weißt du, Stürme. Wir machen Stürme durch. Und dann sagt der Herr gegen die Stadt, fürchte dich nicht. Ich habe in dieser Stadt noch ein großes Volk. Auch, dann kommt er nach Korinth. Korinther Gemeinde. Ich bin froh, dass ich nicht in Korinth in der Gemeinde Pastor sein musste. Verstehst du, da ist ja Chaos in dieser Gemeinde. Die sind durcheinander, die sind wie Wilde, die überschlagen sich. Hör mal, was alles war. Paulus sagt sowas, was die Welt nicht einmal weiß, das ist bei euch los. Und genau da hat der Herr gesagt, hab keine Angst, ich bin bei dir, in dieser Stadt ist noch ein großes Volk. Fürchte dich nicht. Und dann schreibt er auch noch den Korinther nach ihrem Brief, als ich zu euch kam, ich habe nichts anderes gekannt als Christus, den Gekreuzigten. Und den Auferstandenen, den mächtigen Herrn. So, Gott als Rückendeckung. Wenn Gott mit dir ist, du kannst hingehen, wo du willst. Du musst nicht Angst haben. Denn er sagt, ich will dich begleiten. Ich will mit dir sein und dich beschützen. Gott steht hinter dir. Noch ein Wort aus der Bibel, 1. Mose 26, Vers 24. Da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Wo du auch hingehst, ich bin mit dir. Denk an den Jakob. Ich bin mit dir. Als er ganz allein, Mutterseele allein nach Mesopotamien zog. Ich bin mit dir. Du musst dich nicht fürchten. Gott gibt dir alles, was du brauchst unterwegs. Zittere nicht, hab keine Angst. Du wirst das Ziel nicht verfehlen, wenn Gott mit dir ist. Er wird dein Bogen oder deine Pistole oder deine Waffe so lenken, dass es garantiert trifft, auch wenn du daneben schießt und denkst, also ich schieße in der Richtung, aber der sitzt da hinten. Weißt du, Gott lenkt den Schuss. Denk an die Geschichte mit David. David geht auf diesen Goliath zu, treffsicher, er weiß, Gott ist mit mir und es wird geschehen, was Gott mir gesagt hat, der Riese wird liegen. Gott ist mit dir, fürchte dich nicht. So. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und immer wieder sagt Gott, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich will dich segnen. Und du wirst gesegnet nach Hause kommen. Auch wenn du Misserfolg hast. Auch wenn die Leute dich reinlegen und betrügen. Und auch wenn die dir Schwierigkeiten machen. Du wirst gesegnet werden. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Weißt du, du bist vielleicht den Riesen gar nicht gewachsen. Du bist den Problemen nicht gewachsen. Oder Paulus, den Leuten in Korinth, in dieser Hafenstadt, weißt du, diesen ausgeflippten Typen, der, ich bin dir nicht gewachsen, ich bin ja ein frommer, anständiger Jude. Und die, das sind alles Halbwilde von Afrika und von, was weiß ich, aus Syrien und aus Spanien und Italien, die ganzen Leute, ich kenne nicht mal ihre Sprache, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Wir zweifeln oft an uns selbst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es öfters, denke ich. Bist du noch normal? Ist bei dir noch alles in Ordnung? Verstehst du? Stimmt bei dir etwas? Aber Gott glaubt an uns. Fürchte dich nicht. Ich werde dich ans Ziel bringen. Wir kommen uns manchmal so klein vor, so schwach, so elend, so unreif, so unfähig, so unvollkommen. Herr, du willst mich gebrauchen, du willst mich segnen, du willst mich ja glücklich machen, du willst mir Erfolg schenken. Ich bin gar nicht würdig dessen, alles was du mir gibst. Denk an den Gideon. Der Gideon, der bekommt von Gott einen Auftrag, du sollst gegen die Midianiter kämpfen, aber Herr, meine Sippe ist die kleinste Familie, wir haben nicht so viele Verwandte, wie soll ich die Leute zusammentrommeln? Wie soll das alles gehen? Ich bin, ja, mein Volk und was weiß ich, wir sind unterdrückt und die Midianiter, das ist ein ganzer wilder Haufe draußen, die belagern uns. Und Gott sagt, ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Du musst herausfinden, wie kommt, dass Gott mit mir ist, wie kriege ich Rückendeckung? Und ich möchte dir heute ein paar Gedanken weitergeben, wie weiß ich, dass Gott mit mir ist. Zuerst einmal, er betet, er vertraut Gott. Ist Gott wirklich mit mir? Kann Gott mich gebrauchen? Kann Gott mich benutzen? Und dann kriegt er einen Traum. Und Gott spricht oft durch Träume, dass du im Träume siehst, wie du dir als Riese dastehst. Oder was weiß ich wie. Du dastehst. Gott inspiriert uns, motiviert uns, dass Gott uns einen Gedanken gibt. Und dann sagt er, das ist alles schön und gut, das ist alles nur Wunschdenken. Vieles, was wir so manchmal denken, das kommt vom Herrn, aber wir glauben, das ist Wunschdenken. Das ist der Teufel, der mir das sowas einredet, der mich nur so aufmöbelt. Das kannst du. Oder der Pastor oder die Gemeinde. Nein, dann geht er in das Lager der Midianiter und horcht, was die erzählen. Heute Nacht habe ich geträumt. Dieser Mühlstein von Gideon hat uns alle zermalmt. Dann sagt er, aha, jetzt weiß ich, die träumen ja auch schon. Die wissen auch jetzt, Gott ist mit mir. Und dann trommelte die Leute zusammen. Und weißt du, was dann passiert? Dann kriegte über 30.000 Leute zusammen. Das war schon dieser kleine Knirps, dieser Gideon, der so unscheinbar war, der unfähig sich vorkam, der trommelt 30.000 Leute zusammen. Eine riesige Armee. Und dann, als dann die Befehl, die Kriegshandlung kommen soll, dann sagt der liebe Gott, Gideon, du hast noch viel zu viele Leute. Du kennst ja diese Geschichte. Sortier mal die Leute aus, alle die blöd sind, alle die verheiratet sind, alle die Angst haben, die sollen alle nach Hause gehen. Und da gehen schon zigtausend nach Hause. Und am Schluss bleiben 300 übrig. 300 Leute. Und mit diesen soll ich die Schlacht gewinnen, mit diesen soll ich Sieg erringen über diese große Menge von Midianitern. Gott sagt, ich bin mit dir. Und dann mit ganz komischen Waffen. Keine Speere und keine Schwerter und keine MPs. Weißt du, was sie mitnehmen? Leere Krüge und ein paar Fackeln. Verrückt. Gott schenkt uns Sieg durch verrückte Dinge. Glaubt mir das. Verrückte Dinge. Und dann zerklopft die Krüge und es hört sich an, als wenn alles explodiert. Als alles, ja, die Welt untergeht. Oder als ein Vulkan ausbricht. Und dann mit den Fackeln Da wedeln sie ein bisschen, sieht aus, als wenn irgendwie die Hölle ausgebrochen ist, und da rennen die Midianiter und Gideon gewinnt die Schlacht. Guck mal, lies mal im Richterbuch, was da, wie Gott jemand unterstützt, wie Gott jemand führt, wie Gott jemand leitet. Da denken sie jetzt, es kommt eine riesige Armee und das sind nur 300 Männchens. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll der Sieg kommen, steht in der Heiligen Schrift. Wir bekommen Schwierigkeiten, wenn wir auf uns schauen. Denk an Paulus, denk an all die Leute. Wir werden ängstlich, verzagt, mutlos. Vieles kommt uns als eine Zumutung vor, was der Herr mir zumutet. Ich soll nach Berlin gehen, ich soll Gottes Wort verkündigen, ich soll das und das tun. Ich bin unfähig. Je unfähiger wir sind, desto mächtiger ist Gott. Glaub mir das. Je unfähiger wir sind, desto mächtiger ist Gott. Gott mutet nur einmal sehr viel zu. Du kannst es. In dieser deiner Kraft, du brauchst nichts Übernatürliches, du hast so viel Energie in dir. Wenn du dir freisetzt, du hast schöpferische Kräfte in dir, glaub mir das. Da musst du nicht irgendwelche große Armeen mobilisieren. Fang an zu reden im Namen Gottes. Fang an zu handeln im Namen Gottes. Und du wirst sehen, wie die Feinde fliehen. Wir haben ja gesungen, nach unserem festen Glauben wird's geschehen. Die Berge müssen fliehen. Ich finde, das wäre ein ganz tolles Bild. Du gehst in die Alpen und plötzlich sagst, Berge, wer weicht? Ich brauche hier, ja, meine Armee kommt, ich komme. Geht auf zur Seite. Und die Berge fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen. Wenn Gottes Kinder ziehen. Denk an die Israeliten, die stehen vom Roten Meer. Läuft auch nichts. Verstehst du, das sind nicht die Berge geflohen, da ist das Meer geflohen. Und sie gingen trockenen Fußes hindurch. Gott kann es. Gott kann es. Ob er das immer bei dir macht. Aber wenn du es brauchst, wird es tun. Glaub mir das. Wenn du Gottes Gnade, Gottes Hilfe brauchst, dann wirst du durch die Gnade Gottes auf dem Wasser gehen. Als wenn du auf eine Eisfläche marschieren würdest. Verstehst du? Dann gehst du und rutschst und was weiß ich, was du da machst. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Kannst du das glauben? Weißt, Gott mutet uns manchmal Unmögliches zu. Und Furcht entsteht, sobald wir Engpässe sehen, sobald wir die Berge sehen, sobald wir die Schwierigkeiten sehen, sobald wir die Riesen sehen, plötzlich kriegen wir Angst. Gott sagt, fürchte dich nicht. Das ist meine Botschaft. Ich gebe dir meine Rückendeckung. Ich schütze dich. Ich begleite dich. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Auch wenn dir die Puste ausgeht. Gott sagt, ich bin mit dir. Auch wenn du ja keine Kraft mehr hast, ich bin mit dir. Wenn Gott mit uns ist, soll ich dir sagen, was dann passiert? Da ist der ganze Himmel hinter uns. Verinnerliche das mal. Lass es so zergehen. Wenn Gott mit mir ist, ist das ganze Universum hinter mir. Die Kräfte, die das Universum zusammenhalten, die Kräfte sind mit mir. Verrückt. Weißt du, wenn du weißt, Gott ist mit mir, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Gott, der in der Bibel so viele wunderbare Geschichten gemacht hat und Wunder gewirkt hat, dieser Gott ist mein Daddy. Dieser Gott ist mit mir, der beschützt und bewacht und behütet mich und der ist mit mir. Ich muss mich nicht fürchten. Mein Rücken ist gedeckt. Meine Finanzen sind gedeckt. Meine Gesundheit ist gedeckt. Meine Ängste, die werden verscheucht. Die Berge müssen fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen. Es sind unsichtbare kosmische Kräfte, die hinter mir stehen, wenn Gott mit dir ist. Und deshalb ist es so wichtig, find heraus, dass der allmächtige Gott hinter dir ist. Ist Gott mit uns oder nicht? Und deshalb, wir müssen es uns vergewissern. Und nicht nur, was sagen die Leute? Das musst du hier drin im Herzen wissen. Ist Gott wirklich mit mir? Dann gehst du in die Operation, dann gehst du in die Fremde, dann gehst du, ja, betrittst Neuland, dann fürchtest du dich nicht, wenn du weißt, Gott ist mit mir. Aber wenn du noch nicht sicher bist, dann bleibe in der Gegenwart Gottes, suche den Herrn, solange er zu finden ist und Herr, soll ich nicht? Wir tun so vieles nur von unserem Verstand her, aber nicht von unserem Herzen. Finde mit deinem Herzen heraus, Gott ist mit mir. Und ich fürchte mich nicht. Und diese gewaltigen Kräfte, die das Universum zusammenhalten, die werden mich halten. Die werden die Hände des Arztes lenken, die werden das richtige Medikament mir verschreiben, die werden mir die richtige Tür aufmachen, durch die ich hindurchgehen kann. Diese kosmischen Kräfte. Glaub mir mal, wenn Gott mal pustet, wenn Gott mal sich für dich einsetzt, ja, diese Kräfte stützen mich, die halten mich. Du brauchst einen festen Punkt und du hebst die Welt aus den Angeln. Den festen Punkt. Und das macht mich so getrost. Ich weiß, Gott ist mit uns. Warum? Er hat mich geschaffen, er hat mich gewollt, er hat mich bei meinem Namen gerufen, er hat mir seinen Geist gegeben, ich bin sein Kind geworden. Verstehst du, da gibt es so viele Gewissheiten, die ich habe. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Und wir sollen uns wirklich im Herrn uns vertiefen. Und nicht, dass wir irgendwas glauben, allmächtiger Gott. Nein, dieser Gott ist mein Vater. Dieser Gott ist mein Beschützer. Dieser Gott ist mein Führer. Dieser Gott ist meine Kraft, meine Hilfe, mein Schild. Die Bibel sagt uns immer wieder, und ein Vers, was der Paulus in Römerbrief schreibt, ist Gott für uns. Find heraus, ist Gott wirklich für dich, für deine Familie? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wer und was kann mich von der Liebe Gottes trennen? Hohes, tiefes, vergangenes, zukünftiges, gegenwärtiges. Egal. Kein Dämon, keine Macht des Universums kann mich von der Liebe Gottes trennen. Ich bin in seiner Hand. Und Jesus sagt immer wieder, du bist in meine Hände gezeichnet und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Das ist Rückendeckung. Das ist Gott ist mit mir. Ist Gott für uns? Wer kann uns von der Liebe Gottes trennen? Keine Kraft und keine Macht des Universums. Gott hält uns. Die Fülle Gottes, der Segen Gottes trägt uns. Wir werden von Gott getragen, geführt. Die Segnungen Gottes. Wer und was kann uns von diesen Segnungen trennen? Wenn ich in Gott bin, morgens aufstehe, der erste Gedanke, der Herr, und abends, wenn ich zu Bett lege, der letzte Gedanke, der liebe Gott, und den ganzen Tag, wo ich auch immer bin, jede freie Minute, Gott ist mein Vater, Gott ist mein Herr, ich bin gesegnet. Wenn du die Treppen hochsteigst bis zum 17. Stockwerk, in Marzahn oder wo auch immer. Und die, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet. Gott ist mein Vater, ich bin gesegnet. Der Herr ist meine Kraft, der Herr ist meine Hilfe. Und bis du oben dann ankommst, strahlst von der Herrlichkeit Gottes. Da geht nicht die Puste aus. Nein, du hast neue Kraft. Wenn Gott mit dir ist, weißt du, dann lebst du auf seine Kosten. Auf seine Gnade, auf seinen Reichtum, auf seine Fülle. Da musst du nicht zittern und Angst haben und Bauchschmerzen. Wie geht's jetzt weiter? Gott ist mit uns. Dann kannst du sorglos, sorgenfrei leben. Dann hast du ausgesorgt. Ist Gott für uns? Du brauchst Rückendeckung. Und dann musst du es wirklich von zu Hause, wenn du von zu Hause rausgehst, du musst wissen, Gott ist bei mir, hat es versprochen. Nicht nur, dass er versprochen hat, er ist es auch wirklich. Ich bilde mir nicht nur ein, ich rede mir auch nicht ein. Er ist es. Das ist eine Heilsgewissheit, ein unsichtbares und undefinierbares Wissen. Und das gibt mir Mut und Kühnheit. Gott ist mit mir, schlagt mich tot, ich werde auferstehen. Macht, was ihr wollt, Gott ist mit mir. So, er hat mir sein Wort gegeben, hat mir versprochen, ich bin mit dir. Und dann sagt der Heiland, als er in den Himmel geht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Und Jünger, jetzt marschiert in die ganze Welt. Stell die Welt auf den Kopf. Und die ersten Christen glaubten, was Jesus gesagt hat. Sie waren davon überzeugt, dass sie die Welt auf den Kopf stellen können. Und innerhalb des ersten Jahrhunderts haben die Christen das ganze, fast das ganze römische Reich auf den Kopf gestellt. Sogar in das Kaisers Haus haben sie sich eingeschlichen. Und die Kaiserin sogar bekehrt. Und die Kaiserin nimmt teil an den Bibelstunden. Lies mal, das alles passiert, wenn du mit Gott bist, du fürchtest dich nicht. Weißt du, Gott ist es, der schickt mich in Situationen hinein, sagt, geh, ich bin mit dir, hab keine Angst. Und es ist so wichtig zu wissen, Gott ist mit mir. Als Petrus dem Herrn auf dem Wasser begegnet, dann sagt Petrus etwas. Und das ist so wichtig, dass du das auch in deinem Leben sagst. Herr, bist du es? Dann ruf mich zu dir zu kommen. Bist du es? So viele tun nur auf Wunschdenken, auf Einbildung oder irgendjemand hat es ihm gesagt. Nein, bist du es, Herr? Rufe mich, dass ich zu dir komme. Und dann macht er so einen Schritt und marschiert auf dem Wasser. Und solange er auf Jesus schaut, ist er siegreich. Hat er Rückendeckung. Solange er auf Jesus schaut. Herr, bist du es? Deshalb find heraus, nicht, dass irgendein Geist dir was gesagt hat, sondern Herr, bist du es? Bist du es? Und wenn Gott mit dir ist, wirst du nicht fallen, auch wenn dein Leben zickzack verläuft oder du manchmal querfeld eingehen musst und total anders kommt, was du denkst. Du weißt, Gott ist mit mir. Gott hat es zugelassen, Gott hat mich rausgeführt und Gott wird mich reinführen und Gott wird mich begleiten und er wird mich nicht in den Stich lassen. Weißt du, manchmal lässt Gott dich sogar quer einsteigen. für bestimmte Sachen. Er lässt dich manchmal Dinge tun, die sind gegen den ganzen Verstand. Du sagst, ich kapiere das nicht. Was? Gott sagt, komm, steig ein in meine Gondel und ich trage dich hinauf. Und dann plötzlich siehst du unter dir, wie du da ganze Täler und Schluchten überwindest. Komm, steig bei mir ein. Herr, bist du es? Bist du es? Gott, er macht aus unseren Verlegenheiten, macht er uns baff und sagt, und dass wir sagen und sagen, das hätte ich nicht für möglich gehalten, was der Herr aus diesem vermurksten Kerl, aus dieser vermurksten Situation gemacht hat. Wir sind verblüfft und staunen, unfassbar. Unfassbar, was er daraus gemacht hat. Aber wir müssen auf seine Stimme hören. Und ich möchte jetzt euch auch einladen, Bruder Hetschko kommt Ende des Monats und sein großes Thema ist, höre auf die Stimme Gottes. Meine Schafe hören meine Stimme, heißt es in der Bibel. Fang an, auf Gott zu hören. Und er führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er benutzt meine Pannen, er benutzt meine Fehler, er benutzt meine Hindernisse, meine Blockaden und er macht was Gutes draus. Nach unserem festen Glauben wird's geschehen. Die Berge müssen fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen. Weißt du, auch wenn es nur ein paar sind, auch wenn's nur, wenn du ganz allein bist. Und ich sage dir ein Geheimnis, Gottes Kinder, die müssen manchmal ihre Wege ganz allein gehen. Mutterseelen allein, da geht niemand mit. Und du kannst nicht umgucken, wer geht mit mir mit und wer ist dabei. Nein, du musst manchmal ganz allein gehen. Wenn Gott dich ruft, wenn Gott dir was zeigt, wenn Gott von dir was will, du musst ganz allein den Weg des Herrn gehen. So, Gott als dein Hinterhalt und deine verborgene Kraft, deine unsichtbare Kraft und alles dient zu deinem Besten. Wenn Gott mit dir ist, dann wird's aus allem gut. Sogar der Teufel ist sehr ein gläubiger Kerl. Der Teufel glaubt, dass sogar aus Steine Brot werden können. Das glaubt er. Regelrecht, das glaubt er. Davon ist er fest überzeugt. Bei Gott ist es möglich. Denn er wusste ganz genau, wenn Jesus sagen würde, Steine werden Brot, dann werden sie zu Brot. Vollkornbrot sogar, womöglich. Ja, denn der Teufel glaubt, er zittert auch. Und so weiter. Er ist überzeugt, das, was Jesus sagt, wenn er der Sohn Gottes ist, dann wird es geschehen. Und wir müssen auch so überzeugt sein von Gott, dass wenn wir im Namen Gottes reden und wir wirklich verhungern, dass wir dann aus Steine Brot machen. Dass wir die Ziegelsteine verkaufen und in Brot verwandeln. Nur als Beispiel. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man aus Steine Brot macht. Du musst doch nicht die Steine schlucken, aber du musst wissen, dieses Know-how. Wie mache ich das? Wie vergolde ich die Steine und wie produziere ich was Gutes aus meinem Leben? Finde heraus. Gott macht aus allem das Beste. Das ärgert manchmal den Teufel. Und das macht deine Feinde verrückt. Was? Mit 300 Menschen siegst du Gideon? Ist das Wahnsinn. Kannst nicht machen. Sowas gibt's nicht. Sowas funktioniert nicht. Aber bei Gott funktioniert alles. Glaub mit. Bei Gott funktioniert alles. Auch das, was nicht funktioniert. Bei Gott ist alles möglich. Dem, der da glaubt, ist alles möglich. Also alles dient zu deinem Besten. Egal, wie grün und blau sich der Teufel ärgert. Und egal wie er tobt, wie er sich unmöglich benimmt, und je schlimmer der Teufel tobt, je schlimmer die Hölle los ist, desto besser und einfacher und schlichter und größer wird die Sache Gottes. Deshalb sei nicht mutlos, wenn es hart ergeht und schwierig wird. Fürchte dich nicht. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9. Gott ist treu. Gott ist treu. Gott ist treu. Gott ist treu. Durch den ihr berufen worden seid, durch Jesus Christus. Gott ist treu. Deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, Jesus ist in mir. Dann muss ich mich vor den Stürmen nicht fürchten. Weißt du, ich weiß, Jesus ist im Boot. Egal wie hoch die Wellen sind, egal wie die Erde bebt, egal wie der Wind bläst, der Herr ist im Boot. Ich bin geborgen, ich bin gelassen, ich bin getrost. Gott ist treu. Die Treue Gottes hängt nicht von dir und mir ab. Hör mir zu, sondern von Jesus in mir. Verstehst du das? Jesus in mir, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit, auf Sieg, auf Befreiung, auf Segen. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Obwohl die Korinther alles andere als treu waren, aber Gott war treu zu ihnen. Gott hat sie gesegnet, Gott hat sie getragen. Und manchmal frage ich, Muss das alles so sein, was da in der Korinther-Gemeinde war? Ich will ein paar Gedanken noch ganz schnell so als Exkurs, so ein bisschen als Ausschweife mal daneben betrachten. Paulus erinnert die Korinther, dass diese Offenbarung Gottes da ist, dass Gott sie untadelig gemacht hat, dass Gott sie festmacht und dergleichen, aber er lässt unmögliche Dinge zu. Vieles erleben wir nicht für uns, sondern für andere. Vieles machen wir durch für andere. Stell dir mal vor, die Korinther hätten nicht diese Blödheiten gemacht, die sie gemacht haben. Dann wüssten wir heute gar nicht, wie ein Gottesdienst abläuft. Dann wüssten wir gar nicht, wie man die Gaben gebraucht. Dann wüssten wir nicht, was das Größte überhaupt ist, die Liebe. Der Glaube hört auf, die Wunder hören auf, die Zeichen hört auf, Zungensprache, alles hört auf. Aber was bleibt, ist die Liebe. Verstehst? Wenn das alles die Korinther nicht für uns ausgebadet hätten und ausgetreten hätten, wüssten wir so vieles nicht. Deshalb auch in deinem Leben. Du weißt nicht, warum du diese Schwierigkeit hast und warum du dieses Problem hast, warum du diese Kämpfe hast. Du denkst ja, was soll ich dabei lernen? Du lernst nämlich wahrscheinlich gar nichts. Aber andere lernen nachher von dir. Verstehst du? Andere. Die kommen und die sagen, guck mal, vor 2000 Jahren, da gab es den Matthäus und der hat das und das gemacht und wie der das Ding hingekriegt hat, verstehst du, und hingedreht hat. Dann lernen wir nämlich aus den Fehlern anderer. Wir lernen ja von den Fehlern, die Moses gemacht hat. Dass er nicht auf die Stimme Gottes gehört hat, statt als zum Felsen zu reden, haut er drauf. Aber da lernen wir, wie wichtig es ist, auf Gott zu hören. Und die Fehler, die Abraham hatte, verstehst du, ja, dieses Dächtelmächtel mit der Hagar. Er konnte nicht warten, bis Gott die Sarah so reif macht, dass sie ein Baby bekommt. Nein, er muss dem lieben Gott nachhelfen. Wir lernen aus den Fehlern anderer. Und der Abraham hat vor 4000 Jahren gelebt. Und er hat wahrscheinlich die Welt nicht verstanden. Warum muss ich das alles durchmachen, lieber Gott? Muss das wirklich so sein? Was mutest du mir zu? Gott ist treu. Gott ist treu und wir wissen manchmal gar nicht, warum wir den Herrn verleugnen. Denk an Petrus, der hat den Herrn verleugnet, bitterlich geweint. Warum? Weil wir uns wiederfinden in dieser Geschichte von Petrus. Andere machen Fehler, damit wir aus diesen Fehlern lernen. Denn du kannst in deinem Leben gar nicht so viele Fehler machen, um richtig zu lernen. Und das ist Gnade. Verstehst du, das ist Gnade? Paulus erinnert die Korinther an die Offenbarung Jesu Christi unter ihnen. Und sie sollen nur festhalten an Jesus. Herr, auch wenn wir so viele Fehler machen, auch wenn wir so durch solche Tiefen gehen müssen, auch wenn wir die ganze Welt nicht verstehen, warum haben wir solche Geschwister in der Gemeinde, verstehst du, die spinnen, Dinge tun, die nicht einmal die Heiden wissen, keine Ahnung haben. Warum? Warum? Damit wir wissen, wie wir mit solchen Leuten umgehen. Dass wir sie tragen, die Schwachen, geduldig sind. Verstehst du? Und nicht gleich durchdrehen und der muss sofort dem Teufel übergeben werden. Wir kennen solche Christen. Ja, die beten in der Versammlung, lieber Heiland, nimm diese Schwester, nimm diesen Bruder aus der Gemeinde, damit wir endlich mal Ruhe haben. Aber Gott lässt diese Dinge manchmal in der Gemeinde. Weißt du sowas? Weißt du, um was es geht hier? Gott ist treu. Und du kannst auf die Treue Gottes zählen. Was die Korinther durchgemacht haben, das war alles Gott gewollt. Was du und ich, was wir durchmachen, ist Gott gewollt. Ob wir das verstehen oder nicht, Gott steht dahinter. Er ist dieser Schachspieler. Er weiß, wie er den Zug am besten hinkriegt. Und mit einem Schlag viel erledigt. Weißt du, Gott will nicht nur dich heiligen, Gott will durch dich Generationen heiligen. Generationen. Ohne ihrem Fehlverhalten, ihre Dummheiten und Torheiten wüssten wie vieles nicht, was richtig und was falsch ist. Aber sie haben das gemacht. Gerade die verrückten Korinther, Gott segne sie, dass es euch gibt. Ich lerne aus dem Korintherbrief, wie Gemeinde abläuft, was in der Gemeinde passiert und was normal ist. Wir denken manchmal, die Gemeinde Jesu, das sind lauter Heilige und halbe Engelchen. Nein, da sind Teufelchen manchmal dabei. Ja, und manchmal sogar große Teufelchen. Aber wie geht man damit um, mit den Gaben, wenn einem der Gaul durchgeht? Ich weiß nicht, ob es hier passiert, aber weißt du, manchmal da denkt man so richtig, die Kraft Gottes ist da, Halleluja, und dann haust du durch und dann bist du durch die Wand gleich durch. Und denkst du, jetzt, wer spachtelt das zu? Wer macht das zu? Ja, ohne ihrem Chaos wüssten wir nicht, was biblische Ordnung ist, was biblische Zucht ist. Wir wüssten nicht, wie ein Gottesdienst abläuft. Weißt du, da denken wir, alle müssen gleich weissagen, alle müssen gleich in Zungen singen, alle müssen gleich, was weiß ich, alles machen. Nein, hier, die Korinther, was glaubst du, wie die zusammen, wenn die zusammenkamen? Da war es wie in der Judenschule, in der Synagoge. Verstehst du, da reden alle durcheinander. Und Paulus sagt, schön, einer nach dem anderen, lass zwei, drei weissagen und dann die anderen, oder in Zungen reden und die anderen sollen beten, dass sie Auslegung bekommen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist und der Zucht und so weiter. Das wüssten wir alles gar nicht, wenn die nicht so chaotisch gewesen wären. Und deshalb, wenn dein Leben chaotisch abläuft, danke Gott. Du weißt gar nicht, wofür das machst, aber es ist für die Ewigkeit. Für andere. Und jemand sieht das und Gott, ja, und erzählt dann weiter, so ist es abgelaufen, da und dort. Ich werde nie vergessen, in Kiel, wir haben uns vorgenommen, eine Zeltmission, also wir werden nicht in Zungen beten und in Zungen sprechen und in Zungen reden, öffentlich auf dem Marktplatz, in der Versammlung, wir werden das nicht machen, das gehört in die Gemeinde, Zungensprache, nach der Bibel, und. Aber da ist so ein junger Bruder, den haben wir gar nicht gekannt, so, damals war es die Hippie-Bewegung, so ein Wuschelkopf, und plötzlich zittert er und fängt in anderen Sprachen zu reden und hört auf. Und denke, lieber Gott, eigentlich könnte ich die Auslegung bringen, aber das mache ich nicht, das soll jemand anders machen. Nicht, dass die dann so aussieht, als wenn sie sich abgesprochen hätten. Da ist die Schwester, eine alte Kinderstundentante, und die bringt die Auslegung. Nichts Gewaltiges, keine Sensation. Aber ich will nur etwas sagen, was passiert. Ich stehe an der Tür und verabschiede die Leute. Da kommt ein Herr, groß und gewachsen, mit der Hornbrille. Alles, was hier gespielt wird, das ist alles Theater, alles abgemachte Bengel, der spricht Lateinisch und ist alte Weib übersetzt. Und zwar perfekt. Und das, so klar das Lateinisch und so weiter, was er da erzählt. Ich bin Professor hier an der Uni und ich lehre Lateinisch und ich habe jedes Wort verstanden, was der Bengel, er hat immer den Bengel gesagt. Versteht, was der da gesprochen hat. Und er zittert und sagt, Entschuldigung, da habe ich was falsch gemacht. Ich habe die Kraft Gottes gespürt. Aber ich sage, kannst du Lateinisch? Nee, ich bin Hilfsschüler. Du musst vorstellen, der kam aus der Hilfsschule und konnte nicht Lateinisch. Aber das alte Weib da, das hat alles übersetzt, wortwörtlich. Das hätte ich auch machen können. Ich habe gesagt, warum haben wir es nicht gemacht? Dann stehen seine Schüler, die wollten uns auseinandernehmen. Weißt du, wie Gott arbeitet? Du glaubst gar nicht, wie Gott arbeitet. Die wollten uns also bloßstellen. Dann sagt der Herr Professor, ist das wahr? Ich werde doch noch meinen Ohren trauen können. So redet er. Sagt, ist das wirklich wahr? Ja, der hat Lateinisch gesprochen und die hat das Lateinisch übersetzt. Perfekt. Das ist der Heilige Geist. Verstehst du? Und so, das lernt man. Da bin ich begeistert. Hab gesagt. Später habe ich gesagt, mir ist vollkommen egal, ob es öffentlich geschieht oder nicht öffentlich geschieht. Hauptsache der Heilige Geist kommt zum Zug. Und da war einer dieser Schüler, der hat gesagt, ist das wahr? Sagt er, wie kriege ich das? Ich habe so durch Beten und Fasten einfach Gott suchen. Dann hat er sein ganzes Geld noch im Opferkasten ausgeschüttet. Ich werde jetzt beten und fasten. Ich will den Heiligen Geist haben. Und er hat auch ihn bekommen. Und später war er sogar Anbetungsleiter in der Gemeinde mit seiner Gitarre. Verstehst du? Ja, da hat Gott gedient. Aber so passiert es, wie Gott arbeitet. Auf Umwege. Du musst nicht Angst haben. Wenn du Gott dienst, du musst nicht in Panik geraten. Ja, ein Professor, verstehst du was? Der macht sich lächerlich über unseren Gottesdienst. Soll es doch ruhig lächerlich machen. Der wird doch korrigiert. Ist das wahr? Ich kann doch noch meinen Ohren trauen. Oder deinen Augen trauen. Weißt du, wir wissen so vieles nicht, wie ein richtiger Gottesdienst abläuft, wenn all das nicht gewesen wäre. Ich weiß nicht mehr, was ich gepredigt habe an diesem Tag. Aber ich weiß, was passiert ist. Und genau das ist, und um das geht es eigentlich. Weißt du, die Lektionen, die wir denken, dass ich jetzt hier durch die Hölle durch muss, die machen wir für andere durch. Für andere. Entweder ich lerne hier was, aber meistens lerne ich gar nichts. Die anderen lernen nachher von mir. Die hören, guck mal, was der alles durchgemacht hat, wie es dem gegangen ist, was der alles ertragen hat, was er alles verkraften musste, wie tapfer er da war. Ja, später, nach 20 Jahren, dann lacht man drüber. Herr, ich habe so gezweifelt, ich konnte nicht glauben, ich konnte nicht mal mehr beten. Dann haben andere 15.000 Kilometer weiter für einen gebetet. Genau, und das ist, was dann einen stärkt und Kraft gibt. Lektionen, die wir so durchmachen in unserem Leben, sei ganz offen. Das machst du vielleicht für spätere Generationen. Euch und euren Kindern und Kindeskindern gilt die Verheißung des Heiligen Geistes. Viele Gemeinden würden heute gar nicht mehr funktionieren, wissen gar nicht, wie man umgeht. Ja, Spaltung. Und Paulus sagt, es muss Spaltung geben, damit das Wahre und das Echte voneinander getrennt wird. Und das alles steht im Korintherbrief. Diese ganzen Gezänke, wie die sich da in die Haare gekriegt haben, die Schwester sowieso, mein Bruder sowieso. Und Meinungen, Streit über bestimmte Lehrfragen. Das, was die Korinther durchgelebt haben, das ist für uns, für mich nach 2000 Jahren, für uns als Gemeinde. Dass ich, wenn ich das durchmache, denke, wir sind ganz normal. Das ging denen in Korinth nicht besser. Das tröstet mich wieder. Auf der anderen Seite, für die in Korinth, das war verrückt, das hat keinen Sinn ergeben, sie haben nicht verstanden. Und vielleicht ergibt es auch in deinem Leben vieles, was du durchmachst, keinen Sinn. Warum bin ich krank? Warum bin ich so hilflos? Warum bin ich so arm? Warum bin ich das und das und das und das? Warum das alles? Du weißt gar nicht, warum du das durchmachst. Auch Paulus hat vieles nicht verstanden. Warum erleide ich Schiffbruch? Warum werde ich wilden Tieren vorgeworfen? Warum das alles? Gott steht hinter dir und Gott ist dieser Schachmeister. Und er ist, der Menschenherzen lenkt wie Wasserbäche. Er ist es. Gott lässt manchmal Dinge in deinem Leben zu und du denkst, das sind alles böse Lumpen, die nur mich quälen und mich in die Pfanne hauen, mich über den Tisch ziehen, die mir Probleme machen. Das sind alles nur Ganoven. Herr, strafe sie und züchtige. Aber du weißt gar nicht, was der liebe Gott vorhat. Denk an Josef. Von Josef heißt es in seiner Biografie, und der Herr war mit Josef im Gefängnis, der Herr mit Josef im Potiphas Haus, der Herr mit Josef, egal wo er Josef war, der Herr war mit Josef. Aber er hat nicht verstanden, warum sind so meine Brüder so gemein und so gehässig, warum werfen sie mich in die Zisterne, warum verkaufen sie mich als Sklaven nach Ägypten, ihren eigenen Bruder, ihr Fleisch und Blut. Warum machen sie das? Du weißt gar nicht, warum manche Verwandte so verrückt sind. Warum die so viele Fehler machen und warum die so böse zu dir sind, warum die so aggressiv gegen dich sind, warum sie mit dir nichts zu tun haben wollen, warum die ja sich von dir distanzieren, warum sie dich enterben. Du weißt gar nicht, warum das alles so passiert. Denk an Josef. Er lernte von Gott. Und als er dann fertig war mit seinen Lektionen, dann ist er ein Segen geworden. Wie heißt es von Josef? Ihr gedachtet böse von mir, aber der Herr hat alles gut gemacht. Der Herr macht alles gut. Nach 20 Jahren, nach 40 Jahren, nach 60 Jahren, nach 80 Jahren, der Herr macht es gut. Da denkst du manchmal, warum mache ich den Fehler? Denk an Moses. Da geht er doch. Weißt du, er war ja ein korpulenter Mensch, getrillt und trainiert und durchtrainiert, Muskeln gehabt. Da sieht er, dass der eine Jude da den anderen Juden schlägt, geht er hin und zieht und kriegt keine Luft und erwürgt ihn. Basta. Da nimmt er und verscharrt ihn in den Sand. Er war ja Pharao. Er war ja König. Kann sich das leisten. Das nächste Mal kommt er auch und denkt, Mensch, die Leute zanken sich und streiten sich. Und dann sagt, nimmt er dann auch einen Schopf. Willst du mich auch so umbringen, wie du gestern den einen umgebracht hast? Und du siehst, was alles passiert. Moses muss abhauen. 40 Jahre untertauchen. Und du wunderst dich, warum in deinem Leben dies und jenes passiert, warum du 40 Jahre bei irgendwo beim deinem Schwiegervater Jethro untertauchen musst. Warum du die Schafe hüten musst. Warum diese Sache? Wäre ich bloß nur vorsichtig geblieben oder ruhiger geblieben, wäre ich nicht so ein Hitzkopf gewesen, wäre ich nicht so schnell zum Zorn gereizt gewesen, wäre das alles gar nicht passiert. Aber was ist? Jetzt ist passiert. Und nach 40 Jahren kommt Moses zurück und kann Israel führen. Lasst mein Volk gehen, verstehst? Dann befreite er es richtig. Zuerst dachte er nur menschlich mit seinen Muskeln. Einfach da die Gurgel abdrücken und ist das schon erledigt. Nein, später lernt er in der Kraft Gottes zu arbeiten. Und dann geht er zum Pharao. Und hör mal diese Geschichte. Du musst diese Geschichte lesen. Der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Diese 10 Plagen. Zuerst gibt es 10 Plagen, dann gibt es 10 Segnungen. Verstehst du? Aber zuerst kommen 10 Plagen. Und er geht zum Pharao. Zuerst einmal sagt er, ich kann nicht reden, lieber Gott, ich stottere. Glaubt mich nicht, dass er gestottert hat. Er war ein Rhetoriker. Weißt du, er war in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Der konnte plappern. Der konnte laut sprechen, dass er sogar kilometerweit gehört wurde. Der konnte reden. Aber weißt du, wenn es um Gott geht, sind wir alle Schwächlinge. können wir nicht, geht nicht. Herr, habe ich Angst, habe ich Bauchschmerzen oder was sonst noch was. Du gehst und kein Problem, Aaron, dein Bruder, der Ältere, der kommt, der wird dein, du bist sein Gott und er ist dein Prophet. Und das, was du ihm sagst, das wird geschehen. Und du siehst, wie dann, aber da stehen diese zwei Juden, oder Israeliten, das waren keine Juden, das waren Israeliten, und stehen sie vor dem Pharao, lass mein Volk gehen. Ja, wer sagt das, dass ich sie gehen lassen soll? Ich brauche Arbeiter. Ich habe noch keine Maschinen und keine Baggers und keine Kräne. Ich will nur meine Pyramiden bauen. Lass mein Volk gehen. Wer seid ihr? Wer ist dieser Gott, der mir was gebieten will? Er sagt, hör mal, du wirst noch sehen, wer dieser Gott ist. Wenn Gott hinter dir ist, kannst du Mutterseelen allein irgendwo hingehen und kannst sagen, lass mein Volk gehen. Kannst in Autorität sprechen, kannst in Autorität reden. Und da stehen die zwei. Und der Pharao sagt, die zwei Hampeln da, was wollen denn die? Die dahergelaufenen Israeliten. Und dann handelt Moses, er schmeißt seinen Stock hin. Und plötzlich wird sein Stock zur Schlange. Kennst du ja diese Geschichte. Dann sagt der Pharao, und ihr Zauberer, könnt ihr das auch, was der kann? Ja. Und schmeißen auch ihre. Du siehst also, Zauberer können auch einiges. Glaubt doch nicht, dass die Zauberer ohne Macht sind. Die können, die sind erfinderisch und die können Halluzinationen und was weiß ich alles verursachen. Und die schmeißen auch ihre Stöcke hin. Aber was war passiert? Die Schlange des Moses frisst die ganzen anderen Stöcke auf. Die muss ja ziemlich dick gewesen sein am Schluss. Von wegen, Moses nimmt diesen Stab wieder und ist wieder ein Stock in seiner Hand. Das nächste Mal passieren andere Dinge. Du liest mal diese ganzen Plagen. Und Moses ist Mutterseelen allein. Nur der Herrgott ist hinter ihm. Und was macht er? Eine Plage nach der anderen. Und der Pharao wird zur Schnecke gemacht. Und fertig gemacht. Und die Israeliten, obwohl, glaubst du oder nicht, die sind ausgezogen. Und Gott hat gesagt, ihr müsst keine Angst haben. In der Wüste werdet ihr überleben. Sagt den Ägyptern, ihr geht ja zu eurem Gott, ihr wollt Gott anbeten und ihr könnt nicht mit leeren Händen zu Gott kommen. Fragt die Ägypterinnen, ihr braucht Ohrringe, ihr braucht Nasenringe, ihr braucht Fußringe, ihr braucht Fingerringe, ihr braucht Schmuck und so weiter. Ihr wollt ja Gott dienen. Und die geben, ja, nehmt. Du siehst, wenn Gott mit einem ist, dann passieren Zeichen und Wunder. Du bist baff. Das kann ich nicht fassen. Verstehe ich nicht. Ist Gott mit dir? Kannst du vor deinem Pharao treten? Kannst du vor deinem Goliath treten? Kannst du vor den Midianitern treten? Kannst sagen, so spricht der Herr. Und du brauchst kein Schwert und kein Spieß. Du brauchst nur den Namen des Herrn richtig buchstabieren können. Das ist alles gewesen. So, Paulus hat auch vieles nicht verstanden. David hat vieles nicht verstanden. Ja, Moses hat vieles nicht verstanden. Die Korinther haben überhaupt nichts verstanden. Und trotzdem haben sie so viel uns als Vorbild gegeben. Ja, Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt, was er ertrug, was er erduldete und so weiter. Weißt du, auch da, du wirst von Gott berufen, von Gott gebraucht und dann musst du durch die Hölle durch und fragst dich, warum? Warum das Kreuz? Warum diese Schwierigkeiten? Warum diese Anfechtungen? Hinter allem, was in deinem und meinem und unserem Leben passiert, steht Gott dahinter. Halleluja. Ob wir das glauben oder nicht. Denn du bist nicht durch Zufall hierher gekommen. Und du bist nicht durch Zufall, dass du jetzt gerade diese Predigt hörst. Du brauchst es. Du musst wissen, Gott schreibt die Spielregeln. Gott, es sind Gottes Zulassungen. Und vielleicht nach Generationen, erst später, nach 40, 50 Jahren erfährst du, du, das war nicht umsonst. In allem, was geschieht, geschieht der Wille Gottes. Wenn du das weißt und davon überzeugt bist, dann kannst du ruhig schlafen gehen. Ulrich Bazzani hat einmal in einer Predigt bei uns in Heilbronn gesagt und dann sagt, die Sache ist, wir haben das Lied gesungen übrigens, die Sache ist dein Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und dann hat er das als Einstieg genommen und weil es deine Sache ist, kann ich ruhig schlafen gehen. Verstehst? Wenn du das weißt, die Sache ist dein Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen, kann ich ruhig schlafen gehen. Muss ich mich nicht aufregen, muss ich nicht irgendwie Fitness machen und Sport treiben und so weiter, dass ich stark bin und dass ich firm bin, dass ich im Glauben bin. Nein, da kann ich ruhig schwach sein. Die Sache ist dein Herr Jesus Christ, an der wir stehen. Deshalb, bleib ruhig. In allem, was geschieht, ist der Wille Gottes. Das musst du durchmachen, durchleben, ausstehen, aushalten, ertragen. Ja, vielleicht machst du sogar Fehler und danke Gott. Danke Gott, hadere nicht mit Gott. Herr, warum habe ich denn da erwürgt, diesen Ägypter oder diesen Halb-Ägypter oder was auch da war? Warum habe ich diesen Fehler gemacht? Gott erlaubt, dass du Fehler machst, damit du gesund wirst. Denn nur Kranke können gesund werden. Verstehst du? Gesunde können nicht gesünder werden. Am gesündesten, am gesündesten. Verstehst du? Nein. Nur Kranke, nur Schwache, nur Arme können reich werden und gesegnet werden. All das, was passiert, all diese Dinge, sind unsere Versuchungen. Wie weit kann Gott mit mir gehen? Oder wie weit wird Gott mit mir gehen? Wie treu ist Gott? Noch einmal 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist aber treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern dass mit der Versuchung auch so ein Ausgang geschaffen wird, dass ihr es ertragen könnt. Gott ist treu. Weißt du, du wunderst dich, warum bin ich so unheilbar krank, warum bin ich hilflos, warum bin ich verloren, warum habe ich kein Geld, warum läuft in meinem Leben das und jenes nicht? Gott weiß es. Es gibt positive Beispiele, die Gott lässt zu, Gott ist treu. Er lässt nicht zu, dass über dein Vermögen, dass du versucht wirst. Im letzten Moment, wo du fast umkippst, greift der Herr ein und er handelt. Das ist meine Erkenntnis und meine Feststellung. Im letzten Moment, jedes Kind Gottes macht diese Erfahrung, dass Gott Lebensumstände zulässt, knifflige Situationen, komplizierte Lebenslagen. Weißt du, da denkst du, jetzt, und bevor du den Boden erreichst, kommt der Adler, kommt der Herr und fängt dich auf. Bevor du unten aufpatchst und, ja, aus mit dir ist, fängt er dich ab. Der nächste Versuch. Verstehst du? Und so geht es von Erfahrung zu Erfahrung. Du erlebst die Gnade Gottes, die Kraft Gottes, wie Gott einen durchträgt. Gott lässt dich nicht scheitern. Mir gefällt. Schön, dass du da bist, Peter. Freut mich. Gott ist gut. Verstehst du? Er hat bisher dich durchgetragen und ich bin Gott dankbar, dass er euch durchträgt. Weißt du? Durch die Schwierigkeiten. Du könntest nicht erzählen oder wir könnten nicht erzählen, Gott ist gut, wenn wir nicht schlechte Tage hätten. Stürmische Tage hätten, schwierige Tage hätten. Komplizierte Tage hätten. Wir könnten das nicht berichten. Gott ist gut. Ich will euch nur ein paar Wahrheiten noch weiter sagen. Weißt du, Gott testet uns. Gott erprobt unseren Glauben. Wie stark ist dein Glaube? Der Herr Jesus wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, als er aus dem Jordan kam. Das steht bei euch in der Bibel auch so, oder? Bei mir steht es auf jeden Fall. Er wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Die Stimme Gottes vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, auf den mein Wohlgefallen ruht. Ich kenne ja diese Stelle. Und da heißt es weiter, und nachdem er aus dem Wasser rauskam, als sich abgetrocknet hat, wurde von dem Heiligen Geist in den Himmel genommen. In die Wüste geführt. In die Wüste geführt. Der Heilige Geist erfüllt diesen Jesus und er bringt ihn in die Wüste, damit er vom Teufel versucht werde. Das ist dein Schicksal. Das ist deine Situation, ob du es glaubst oder nicht. Weißt du, Du wirst versucht. Du kommst aus dem Wasser raus. Oh, du kommst aus dem Heilungsgottesdienst nach Hause. Da kommt wieder. Du bist von der einen Krankheit geheilt. Gott hat gezeigt, ich kann heilen. Und morgen kriegst du die nächste Seuche. Ja, wir werden wieder aufstehen. Du weißt, dann hast du Schmerzen, hast du Ängste, wirst verstümmelt, hast Sorgen, hast Kummer, hast Elend. Weißt du? Und Gott versucht nicht über unser Vermögen. Das ist meine Feststellung. Nicht über unser Vermögen. Gott will, dass wir unser Leben meistern, dass wir einiges aufhalten. Kein Auto, das hier auf unseren Straßen fährt, fährt einfach nur so drauf los. Jedes Auto muss zum TÜV. Jedes Auto muss erst durch TÜV. Und weißt du, wo diese Firmen die Autos testen? In Sibirien, in der Wüste. Holprige Straßen, verstehst du, nicht auf der Autobahn, ja, das machen sie auch, wie schnell das fährt und was das aushält. Aber der TÜV testet die Autos, oder die Firmen testen ihre Autos auf holprige Straßen. Wie viel kann das Auto belastet werden? Was erträgt es? Wie lange hält der Motor? Ja, und dann erst wird das Auto rausgelassen, in Betrieb genommen. Verstehst du? Und dann werden da Autos produziert, nachdem getestet worden ist. Und genauso unser Glaube wird genauso getestet, bevor du auf die Menschheit losgelassen wirst. In aller Liebe, Gott segne euch. Verstehst du? Gott testet uns, ob wir belastbar sind und wie belastbar wir sind. Wann wir zusammenbrechen oder überhaupt zusammenbrechen. Gott ist treu, der uns nicht über unser Vermögen hinaus versuchen lässt. Gott ist hinter uns und er testet und er macht Notiz. Der hält eine Tonne aus. Ja, nicht nur ein Kilo oder ein Pfund. Weißt du, Gott will sehen, funktioniert die Gnade, die ich ihm gegeben habe. Macht er wirklich alles, das Optimalste aus seinem Leben? Wie viele Erschütterungen verträgt er oder sie? Wie viele Krisen verkraftet sie oder er? Ja, wie viele Stürme, wie viele Gefahren? Gott nimmt niemand zu sich in den Himmel ungeprüft. Niemand. Er prüft, wie heißt es in der Bibel? Er prüft Herz und Nieren. Weißt du, was das heißt? Gefühle und die Seele. Er prüft Herz und Nieren, bis es nicht mehr geht. Gott prüft uns für die Ewigkeit, für unsere Funktion, für unsere Berufung. Gott gibt niemanden auf, auch wenn du versagst. Dann sagt er nochmals, jetzt wird alles verstärkt ein bisschen. Die Achse wird verstärkt. Andere Reifen kommen drauf. Und jetzt testen wir noch einmal. Ja. Gott führt uns manchmal schwere Wege. Verzage nicht, wenn du solche Wege gehen musst. Verzage nicht, wenn du Probleme vor dir hast und sagst, was kann ich machen? Was soll ich meinen Kindern Essen vorsetzen? Was soll ich anziehen? Wie geht's weiter mit mir? Wie werde ich überleben? Verstehst du? Verzweifle nicht. Sage nie in dunkler Stunde. Sage nie an Gottes Wort, heißt das einmal in einem Lied. Gott ist treu. Das ist deine Bestimmung. Weißt du, das ist deine Bestimmung. Ich will eine kleine Geschichte erzählen. Es passiert in Kalkutta an der Dying Klinik von Mutter Teresa. Da gehe ich hin, in die Klinik, wir betreten die Klinik, wir suchen die Klinik. Da sitzen Bettler vor der Klinik. Weißt du, die können auch reingehen. Aber die gehen nicht rein, diese Bettler. Die sitzen vor der Klinik, Kopf gesenkt. Die werden bald krepieren, habe ich gedacht. Und ich will da irgendjemand so einen Dollar geben oder irgendwie einem Bettler helfen. Und dann sagt, nein, schüttelt er sich gleich. Denke, du guck, ich will dem Bettler helfen, damit er nicht stirbt, damit er sich was zu essen kaufen kann und so weiter. Nein. Und dann sagt der Bruder, lass dir in Ruhe. Das sind Hindus. Und dann sagt er, der könnte reingehen in die Klinik, der könnte dort auch sterben und wäre noch gepflegt wenigstens. Aber der will hier draußen sterben, vor der Klinik. Wenn ich ihm helfe, hat mir dieser Bruder gesagt, nach ihrem Glauben, ich würde ihr Karma verderben. Denn die wollen wirklich sterben, krepieren, damit sie im anderen Leben besser haben. Und wenn ich ihm helfe, verderbe ich ihm sein Karma. Ich bin nach Hause gefahren und habe mir Gedanken gemacht, ich verderbe ihm sein Karma. Ich vergrößere sogar sein Leiden, wenn ich ihm helfe. Ich verschlimmere seine Situation nach seinem Glauben in der Ewigkeit, verstehst du? Und dann habe ich geguckt, machen das nicht manche Christen auch bei uns? Weißt du, Herr, hilf, bet. Und sie beten und flennen und heulen und fasten und tun. Herr, hilf. Und wir verderben, ich glaube nicht an Karma, aber das Karma, verstehst du? Deine Bestimmung, deine Berufung. Dann musst du nochmals den gleichen schlimmen Weg gehen, nochmals die gleichen Probleme durchmachen, bis du endlich mal kapierst, was Gott wirklich wollte. Und ich habe nur noch für den Mann gebetet. Ich habe gesagt, weißt du, ich will nicht sein Karma verderben. Ich will, dass er seine Ewigkeit in Frieden zubringt. Oder wie auch immer, was er da glaubt. Erstaunlich, dort vor der Türe, da sitzen Typen, die warten auf ihre Sterbestunde. Die warten auf den Tod. Und der Bettler glaubte, er müsse, wenn er jetzt gesund werden würde, er müsse noch einmal auf diese Erde kommen und nochmals die Hölle durchmachen. Und vielleicht noch viel schlimmer. Versteh mal, wir beten oft für Menschen und ich muss immer wieder fragen und ich möchte einfach, wenn ihr betet und wisst, Gott ist hinter euch, dann sagt, Vater, dein Wille geschehe. Vater, dein Wille geschehe. Wir beschweren den Menschen noch ihr Leben und machen noch Probleme in ihrem Leben. So. Und machen ja Nöte. Wir beten, salben und so weiter, sie gesund. Die Ärzte pflegen sie gesund, die Medikamente, ja, verdrängen die Krankheit, aber eigentlich sollten wir auch durch die Krankheit was lernen. Was will mir die Krankheit sagen? Ja, die Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Denk drüber nach nur. Weißt du, wir sollten immer wieder fragen, Herr, ist das dein Wille? Was nützt es, wenn du jemanden rettest? Und dann, wir haben ja jemanden hier in der Gemeinde, verstehst du, die ist dem Tod vor der Schippe gesprungen, aber dann liegt sie, verstehst du, und das Leben ist nicht mehr lebenswert. Die kann nicht nochmal Joghurt mehr essen. Und da fragt man sich, ist das der Sinn der Sache? Und wir sind froh eigentlich. Weißt du, wir wissen nicht, was Gott vorhat. Wir wissen Gottes Wege nicht. Aber ist das der Sinn des Lebens? Der Mann dort in Kalkutta hat mir unheimlich viel gegeben. Und es war Heide, ein Hindu. Aber ich habe hier gelernt, weißt du, nicht, wenn Gott, wenn der glaubt, das ist sein Weg, wenn er glaubt, das ist das, was er lernen sollte, dann soll es lernen, um Gottes Willen. Was nützt es, du wirst hier geheilt, aber deine Seele wird krank. Was nützt es, wenn du hier gesegnet wirst, Millionär wirst und reich wirst und dann, ja, dein Leben geht putsch. Gott will unser Leben verändern. Will unsere Situation verändern. Wenn er das kann, durch Krankheit, durch Armut, durch Reichtum, was es auch immer ist, durch Gesundheit, wenn er das kann, Halleluja. Aber er will was tun. Er will etwas bewegen. Er will, dass wir was erkennen. Johannes, du gehst nicht in kurzen Hosen jetzt draußen. Weißt du, es gibt Verrückte. Du glaubst gar nicht, ich sehe so viele Verrückte bei uns in der Gegend, die laufen in kurzen Hosen bei Minusgrade. Das stimmt doch, was nicht. Verstehst du? Entweder haben sie so viel Blutdruck, so viel Hitze oder die Spinnen. Eins von beiden. Im Winter in kurzen Hosen oder halb nackt, verstehst du, Unterhemd, und so fahren sie Fahrrad und denken, das ist gut. Und dann wundern sie sich, wenn sie nachher Schnupfen haben oder noch viel Schlimmeres. Gott erlaubt Verluste und die tun uns manchmal weh. Viele, die heute und ihren Verletzungen leiden, weißt du, du musst damit fertig werden, damit klarkommen. Gott verlangt Opfer, aber diese Opfer, das Opfer ist nichts anderes als Erleiden. Das Opfer erleidet etwas. Es erleidet Schmerz, es erleidet Verzicht. Und das Opfer wurde gebunden, heißt es einmal bei Isaac. Isaac wurde gebunden, er ließ sich binden. Und der junge Bengel, der war stärker wie sein alter Vater. Aber er ließ sich bewusst binden. Das Opfer wurde gebunden. So, wir müssen lernen, uns dem Druck auszusetzen, den Strapazen auszusetzen, den Kämpfen auszusetzen. Du kannst nicht weglaufen. Und wenn du wegläufst, auf der anderen Seite wirst du eingeholt. Auf der anderen Seite kommen dann andere Probleme. Da hast du eine solche behandelt, da bist du gesund, da kannst springen, aber da kommt was anderes. Und jetzt musst du mit dem wieder fertig werden. Und Gott zeigt, ja, was machst du? Ich denke nur an meinen Vater. Mein Vater, der Herr hat ihn wunderbar geheilt an seinem Herzen. Der hat noch 15 Jahre gearbeitet. Aber dann, kurze Zeit später, nachdem sein Herz gesund war, wahrscheinlich hat er zu viel Blut gehabt, die Pumpe, verstehst du, gearbeitet, kriegt er Hämorrhoiden. Und zwar ganz schlimm. Jedes Mal, wenn er auf der Toilette war, war alles mit Blut verschmiert. Was haben wir gebetet? Was hat er gefastet? Oh, Weintrauben gegessen, das gegessen und so weiter. Und es ist dort nicht aufgehört. Bis Gott ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Bis er angenommen hat. Deine Krankheit kann gelöst werden, wenn du die Krankheit annimmst. Und er hat angenommen, er hat gesagt, ich kämpfe nicht mehr daran. Der Herr hat es zugelassen. Der hat das eine heilen können. Das kann jetzt auch heilen, wenn er will. Aber er muss nicht heilen, ist nirgendwo verpflichtet. Und hat es angenommen. Und was ist passiert? Nach 1-2 Jahren hat sich das Ding, hat er gedacht, was? Ich habe mal Hämorrhoiden gehabt. Der wusste gar nicht mehr, was er Hämorrhoiden mehr hatte nach einer gewissen Zeit. Verstehst? Aber du musst es annehmen. Da kommt wieder was anderes. Verstehst? Da ist wieder was anderes zu ihm gekommen. Und so ist es. Du denkst, du hast ein Problem gelöst. Nein, da kommt das nächste Problem gleich wieder. Das wartet schon. Ist schon angestellt. Steht schon vor der Tür. Und wir müssen lernen, über die Dinge zu herrschen, was vor der Tür liegt und steht. Gott überfordert niemand. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig durch und durch. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib müssen unsträflich oder untadelig oder sollen, müssen untadelig werden und bewahrt werden auf den Tag Jesu, auf den Tag, bis Jesus wiederkommt. Seele, Geist und Leib müssen bewahrt werden. Gott ist treu. Gott ist treu. Und er ist treu, der euch beruft, und er ist treu, der euch führt, der euch leitet und durchträgt. Gott ist treu. Und Gott zeigt, ich kann's. Ich muss nicht, ich kann's. Gott wird es tun, wenn wir persönlich mitmachen und uns in den Willen Gottes ergeben. Weißt du, eigentlich, du wirst gepiesackt vom Teufel, nicht von Gott. Der Teufel ist, was dich piesackt. Aber wenn der Teufel merkt, der dankt Gott für die Krankheit, der dankt Gott für die Armut, der dankt Gott für den Hunger, der dankt Gott für die Schwierigkeit, dann lässt dich in Ruhe, denn sonst würdest du noch mehr Gott danken. Verstehst du? Du musst clever sein. Du musst den Teufel austricksen. Fang an, Gott zu danken. Oh Gott, ich danke dir für die Schwierigkeiten. Das ist so wunderbar, dass ich so diese Schwierigkeiten habe. Und du wirst merken, da zieht sich der Teufel zurück, der kriegt Angst. Denn du würdest noch in den Himmel gehen deswegen. Gott will etwas, dass du es erkennst im Willen Gottes. Fang an, Ja zu sagen zu den Wegen Gottes, auch wenn du das nicht verstehst. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben erleben. Ganz einfach. Wir bestimmen, wie wir unsere, was aus unserer Bestimmung wird. Wir bestimmen, ob wir das annehmen, so Ping-Pong, verstehst du? Einfach zurückgeben dem Herrn. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das war, was das Schicksal Hiobs wendete. Als er einfach Gott abgegeben hat, von wegen Gott abzusagen. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch zu tragen. Gott ist es. Er verlangt von uns nicht mehr, als was wir könnten. Wir müssen nur mit unseren Funden und Talenten handeln, was er uns gegeben hat. Danke, Herr. Du hast gegeben, du hast genommen. Was soll ich mit meiner Kamele? Kann ich sowieso nicht alle gebrauchen. Ich habe ja mein Leben gelebt, bin lebenssatt. So, er hilft uns immer im letzten Moment. Das ist, was Gott tut. Ich habe noch nie erlebt, dass Gott mir im Voraus geholfen hat. Die Gnade Gottes ist, dass Gott mir immer im letzten Moment hilft. Wo ich denke, jetzt ist Hopfen und Malz verloren. Jetzt ist alles vorbei. Da greift er ein, kriegt einen Anruf, plötzlich kriege ich einen Kontoauszug, plötzlich erlebe ich das und jenes, verstehst du, und sehe, wie Gott geholfen hat, in kleinen Dingen. Als wir hier eingezogen sind, weißt du, habe ich gedacht, einige Geschwister haben sogar auch gedacht, was soll man mit diesem Saal hier anfangen und dergleichen, verstehst du? Wir haben keine Nebenräume, gar nichts, überhaupt nichts. Aber ich habe gesagt, der Herr hat es gegeben, und als Gott gesehen hat, dass ich demütig bin, ich sage es, ich verstehe das nicht. Ich werde es auch nicht verstehen. Als ich dann von dem großen Raum auf den kleinen Raum einfach umgezogen bin und alles eingelagert habe, was wir hatten und so weiter. Nach einer Weile kommt der Vermieter und sagt, die Mieter nebenan ziehen aus. Möchten Sie nicht die Räume mieten? Verstehst du? Und jetzt habe ich gemietet. Ich habe schon einen ganzen Monat gemietet. Ich weiß noch gar nicht mal richtig, wie man das alles macht. Aber ich weiß, irgendwann werden wir das benutzen. Und gar nicht so groß, das ist teurer, sondern ich kann noch mitmieten. Und jetzt sind wir auf der ganzen Etage ganz allein für uns. Das ist, aber ich muss es im Glauben gehen, ich muss demütig sein, ich muss, wir verkleinern uns. Aber von wegen, Gott will nicht, dass wir uns verkleinern. Wir sind genau noch so groß, wie vorher waren, nur ein bisschen anders, die Räume anders aufgeteilt. So, du siehst, Gott ist treu. Er versucht uns nicht über unser Vermögen, aber er lässt einen ganz schön zappeln. Dass du dich lächerlich machst, dass du ungläubig machst, dass die Leute sagen, was wollt ihr denn eigentlich hier und so weiter. Gott weiß warum. Da laufe ich nur vorbei und ich sehe dieses, dass hier ein Laden ist, im ersten Stock. Ja. Wenn Gott etwas will, er kommt schon zum Zug. Nach x Versuche, nach alles, was wir unternommen haben, endlich ist es dann soweit. Wenn jemand dich angreift, weiß Gott, weiß, was es heißt, was es ist, wenn du verleumdet wirst, wenn du angeklagt wirst. Denk an Hiob. Sogar seine eigene Frau sagt, sag doch deinem Herrgott ab. Weißt du, er lässt sich nicht unterkriegen. Er sagt, ich vertraue Gott. Ich weiß, er steht hinter mir. Ich habe ihm gedient in guten Tagen und ich diene ihm auch in schlechten Tagen. Ich diene in Gesundheit und ich diene ihm auch in Krankheit. Ich habe Gott gedient in meinem Reichtum und ich diene Gott auch in meiner Armut. Oh, ich lebe gute Tage. Und das ist, was Gott will. Und du schaffst es mit Gott. Auch wenn du alles falsch machst. Gott bleibt treu. Er hat dich im Mutterleibe zubereitet. Schluss steht in meiner Bibel. Er hat dich so gewollt, wie du geworden bist. Ich hab ein Foto von mir selber. Ein Foto von meiner Mutter und meiner Tanten, die mich von Hand zu Hand reichen. Und da bin ich nur so groß. Verstehst du? Und jedes Mal, wenn ich so das Bild angucke, dass ich nur so putzle bin. Verstehst du? Ja, gerade vielleicht aus dem Krankenhaus geholt. Und so weiter. Und dann sage ich, Gott, was hast du aus mir gemacht? All die Jahre, Jahrzehnte, Gnade geschenkt. Ohne dich, wo wäre ich hingekommen? Wie oft habe ich gezweifelt an mir selber? Wie oft habe ich an Gott gezweifelt? Wie oft habe ich um Leben gezweifelt, wo ich gefragt habe, ist das wirklich alles? Erschrick nicht, was ich dir jetzt sage. In all den Jahren der Tiefe, ich bin wirklich gewachsen, als ich in die Tiefe musste, durch Tiefen durch musste, da bin ich gewachsen. Nicht auf dieser Halleluja-Höhe, Glorie, 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 Halleluja, nein, durch diese Tiefe, da bin ich gewachsen. Gott hat mich durchgetragen auf Adlersflügeln, hindurch, durch das tosende Meer. Das, was ich dachte, das würde mein Leben zerstören oder zerstören wollen, das hat mein Leben aufgebaut. Je mehr Schwierigkeiten ich hatte, desto stabiler wurde ich im Geist. Verstehst du? Das sind die Teststrecken, die Eiswüste und die Sandwüste und welche Wüsten auch immer. Das hat mich erst recht gefördert, mein Dienst, meine Arbeit. Das hat mich geistlich wachsen lassen. Und deshalb, Gott hat Gefäße zur Ehre und zur Unehre geschaffen. Das ist mir so groß, zur Ehre und zur Unehre. Manche sind zu Verbrecher geboren. Verstehst du? Ja, manche Leute sind zu Verbrecher geboren, zur Ehre und zur Unehre. Der eine wird Heiliger, verstehst du? Und der andere wird ein Verbrecher. Gott gebrauchte den Petrus und Gott gebrauchte den Judas. Überleg einmal, denk drüber nach. Der Judas musste Jesus verraten. Der musste es. Sonst wäre Jesus nie ans Kreuz gekommen. Ärgernisse müssen kommen. Verstehst du? Und du sagst ja, warum? Und wir schimpfen auf den Judas. Du solltest aufhören, auf den Judas zu schimpfen. Judas hat einen Auftrag von Gott gehabt und den hat er erfüllt. In aller Liebe. Die Aposteln, die haben den Judas nicht gerichtet. Ich habe keine Predigt gehört, auch nicht in den Apokryphen. Ja, der Judas. Es gibt sogar Judas-Evangelium in den Apokryphen. So, der Judas, verstehst du, da wird nicht der Judas runtergeputzt. Denk dran, was der Judas Ischariot gemacht hat. Der Herr wusste schon im Voraus, als er ihn berufen hat, der wird mich verraten. Oder einer von denen wird mich verraten. In Lukas Kapitel 12, Vers 13. Gott erwählt, um seinen Auftrag zu erfüllen, seinen Willen zu vollenden. Das musste kommen. Und du weißt gar nicht, warum so vieles im Leben passiert. Das muss passieren. Der Herzinfarkt muss passieren. Die Krankheit muss passieren, die Not muss passieren. Da muss dir jemand in die Quere kommen und dich anrempeln und dich verbeulen und demolieren. Jesus wählte keine Reichen und Weisen und Vornehmen. Nein, er hat Sünder erwählt, Sünder gerufen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott benutzt unsere Untüchtigkeit, unser Versagen, unsere Ängstlichkeit, unsere Unfähigkeit. Er steht hinter uns. Auch wenn der Judas sich erhängte. Wir sagen ja, furchtbar, furchtbar. Der wird keine christliche Beerdigung bekommen. Aber Gott weiß alle Dinge. Gott weiß alle Dinge. Gott weiß alle Dinge. Gott ist treu. Und Jesus hat den Judas ausgewählt, nicht aus Versehen. Da ist ihm nicht eine Panne unterlaufen. Oder dass der Teufel ihn untergejubelt hat, diesen Judas Ischariot. Der war ganz bewusst, weil Gott eine Absicht hatte. Sonst wäre er nie zum Ziel gekommen. Sonst wärst du heute nicht hier und wärst nicht erlöst. Jesus wollte absichtlich verlassen und verraten werden. Er predigte noch und ihr werdet alle sich an mir ärgern. Alle miteinander. Ja. Alle seine Jünger haben ihn verlassen. Der eine mehr, der andere weniger. Und das war Gottes Plan. Judas musste es ausführen, was vorausgesagt wurde. Es ist schrecklich, durch wen das passiert, aber naja, es ist passiert. Und hör mal, als der Judas dem Herrn Jesus begegnet, in den letzten paar Sekunden, sagt Jesus zu ihm, mein Freund, wie bist du zu mir gekommen? Denk drüber nach, mein Freund, und gib sogar einen Abschiedskuss. Denk drüber nach. Der, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der ist es, der mich verraten wird. Jesus stellte ihn nicht bloß. Jesus blamierte diesen Judas nicht. Denk drüber nach. Er warnte ihn auch nicht. Judas, mach das nicht. Im Gegenteil. Was du tust, das tue bald. Schrecklich. Schrecklich. Er ermutigt ihn sogar, den Willen Gottes auszuführen. Und ich möchte dir ein paar Wahrheiten sagen. Du wirst es vielleicht nicht verstehen, aber ich bin in der Seelsorge mit so vielen Menschen zusammengekommen. Viele böse Menschen sind voll im Willen Gottes. Viele böse Menschen sind voll im Willen Gottes. Ob du es verstehst oder nicht, lass es stehen, wenn du es nicht verstehst. Aber ich habe einfach gesehen, Gott gebraucht diese bösen Menschen. Gebraucht, um dich zu heiligen. Dich zu kreuzigen. Ja. Dich in die Gegenwart Gottes zu bringen. In Indien haben wir einen Witz gehabt. Und den Witz muss ich erzählen euch. Wenn du in Indien Auto fährst, denkst du, bist in der Hölle. Da brauchst du nur Hupe und Bremse, zwei Sachen. Weißt du, da fahren sie wie die Wilden. Und der Witz ist der, dann stirbt der Pastor und wird beerdigt, kommt in den Himmel und bekommt von Petrus ein Apartment, erster Stock unten, Erdgeschoss gleich, dass er nicht weit steigen muss, kriegt er eine Wohnung, eine schöne Wohnung, ist zufrieden. Jetzt stirbt der Taxifahrer auch. Und der Taxifahrer kriegt oben das Penthouse, die Pentwohnung. Und der Pastor sieht, wie der Taxifahrer immer hochfährt mit dem Aufzug zum Penthouse. Dann sagt der Herr, das ist ungerecht. Ich habe gepredigt, ich habe treu gedient, bin der Gemeinde durch Tiefen und Höhen gegangen. Und der, was hat er gemacht? Und der bekommt die beste, schönste Wohnung oben mit Sonne. Und ich muss hier unten den ganzen Abgase, den ganzen Gestank da unten noch ertragen. Weißt du, was der Petrus dem gesagt hat? Ist nur Witz. Aber das erzählt man. Aber da steckt eine Weisheit drin. Weißt du, da hat er gesagt, Bruder, als du gepredigt hast, haben die Leute alle geschlafen. Als der Taxifahrer gefahren ist, haben sie alle gebetet im Taxi. Verstehst? Du siehst, wer was bewirkt. Die haben alle gebetet. Deshalb hat er das Penthouse bekommen. Und die große Wohnung. Verrückte Dinge. Weißt du, wir verstehen oft nicht, warum, weshalb und wieso. Jesus war nicht blind, als er den Judas wählte. Er wusste, was er tat. Er wusste, wie sich seine Jünger verhalten werden, wie das alles so gehen wird, was da alles nacheinander passieren wird. Er hat nicht gezweifelt. Ich bin nicht im Willen Gottes. Ich habe den Judas mitgenommen. Er hat sogar dem Judas die Kasse anvertraut. Meditiere drüber, denk drüber nach. Die ganzen Finanzen. Er war überall eingeweiht. Der Judas wusste Bescheid über allem, was da passiert in der Gemeinde, was die Jünger da essen, jetzt brauchte Petrus wieder neue Schuhe. Verstehst du jetzt? Der wusste, weil er hat die Verwaltung gehabt, den Überblick. Und Gott wollte, dass es so passiert. Gott sagt, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Lasst es zu. Lass es zu, wenn ihr negative Dinge erlebt in eurem Leben und nicht versteht, nicht schlucken könnt. Weißt du, worauf es ankommt? Auf die Liebe. Dass du Gott liebst, von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Und alles andere soll dich nicht interessieren. Und was ist mit dem? Verstehst du? Und Jesus sagt zu Petrus, weißt du, was ist mit dem, als er hört, dass Johannes sogar noch sieht, bis er wiederkommt oder die Offenbarung bekommt. Und was ist mit dem? Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Gottes Pläne sind anders. So, lebe im Glauben. Das, was du hier aufgibst, wovon du dich hier löst, das wirst du im Himmel wiederfinden. Du musst nur das tun, was der Wille Gottes für dein persönliches Leben ist. Finde es heraus. Auch wenn angeblich der Teufel den Kerl gebraucht. Verstehst du? Und Satan erfüllte sein Herz, steht von Judas drin. Gott ist auf alles gefasst. Und er lässt zu. Gott steht immer hinter dir, egal was passiert. Egal was passiert, er ist nie vor dir, er ist immer hinter dir. Der Herr ist hinter dir. Da wo der Teufel auch hinter dir her ist. Der Herr ist hinter dir. So, und nachdem du die Krise überwunden hast, die Lektion gelernt hast, Gott verstanden hast, wirst du das Ziel erreichen. Und in Frieden weiterleben. Du musst dich nur auf das Wesentliche konzentrieren, auf den Herrn. Gott ist hinter mir. Gott gibt zum Wollen auch das Vollbringen und das Gelingen. Gott gibt es. Denke nur, hätte das nicht, wäre das nicht passiert, viele von euch wären nicht hier, wenn sie nicht krank gewesen wären. Viele wären nicht hier, wenn sie nicht Probleme gehabt hätten. Viele wären nicht hier, wenn es ihnen gut gegangen wäre. Viele wären nicht hier, wenn sie keine Fragen gehabt hätten, wenn sie nicht gezweifelt hätten. Die wären nicht hier. Aber durch diese Nöte ist man Fragen geworden. Dann bist du irgendwo eingeladen worden. Wie auch immer. Und der Herr arbeitet jetzt an dir. Nach der Geistestaufe, nach der Bekehrung, nach der Wassertaufe, du kommst aus dem Wasser raus und jetzt fängt die Versuchung an. Die Erprobung. Damit du sagen kannst, ich werde ein Kind Gottes bleiben, ich werde dem Herrn dienen, ich werde dem Herrn treu sein, ich werde dem Herrn nachfolgen. Verstehst? Und ich werde heilen, ich werde durch Gottes Gnade das werden, was Gott aus meinem Leben machen möchte. Ich werde es schaffen mit seiner Hilfe. Auch wenn du so viel Dummheit noch erlebst. Und Gott bereite dich vor durch die Dummheiten anderer Leute. Je dümmer die Menschen sind, desto klüger wirst du am Schluss. Ja. Du lernst aus ihren Fehlern. Und ich muss zerbrechen, jeder muss zerbrechen und wir müssen lernen, dass wir diese Ohnmacht durchleben. Also ich erkläre das immer wieder. So, sei Taxifahrer und die Leute werden beten. Und du kriegst ein Penthouse oben. Du kriegst ein Penthouse da oben. Du wärst nie Kind Gottes geworden, wenn diese Schwierigkeiten nicht da gewesen wären. Guck mal, Jesus hat sich bewährt nach diesen Versuchungen. Satan verließ ihn und ließ ihn in Ruhe. Ich lade dich ganz herzlich ein, wir werden demnächst gute Themen behandeln, lebe in der Fülle Gottes. Gott gibt dir Rückendeckung, Gott sagt, alles was mein ist, ist auch dein, bedien dich, lebe dein Leben, gestalte dein Leben. Du bist mein Sohn, du bist mein Kind, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Schau nicht auf deinen Bruder, schau nicht auf deine Schwester, schau auf mich. Das ist, was Gott sagt. Und setz es alles praktisch um. Gott gibt es, das Ziel für dein Leben, was du erreichen solltest. Nicht die Menschen, nicht der Pastor und nicht die Gemeinde gibt dir das Ziel vor. Der Herr, der Heilige Geist gibt dir das Ziel für dein Leben vor. Und er sagt, psst, jetzt bitte, geh auf das Ziel zu. Wir müssen einfach lernen, auf der Gnade Gottes zu leben. Weil Gott hat den Anfang gemacht und Gott macht auch das Ende in deinem Leben. Er gibt das Wollen und er gibt auch das Vollbringen. Gott steckt dahinter. Ich sag dir, in deiner Situation, schwierig oder leicht, Gott steckt dahinter. Gott steckt dahinter. Nach Psalm 76, Vers 11. Gott kann sogar den Zorn eines Menschen gebrauchen. Gott kann sogar den Zorn eines Menschen zu seinem Lob und zu seiner Ehre gebrauchen. Diesen Bösewicht. Gott kann den gebrauchen. Gott kann alles benutzen. Das alles wirkt zum Besten. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott hat es gut gemacht. Ganz gleich, wie schwierig die Situation ist oder wie viele Probleme du hast, schau auf den Herrn und verfluche nicht den Herrn. Schau auf den Herrn. Gott, ich bin da. Ich kann nichts. Selbst wenn ich es wollte und ich habe nicht die Kraft. Es liegt nicht an mir, sondern es liegt einfach an deiner Gnade und deinem Erbarmen. Nicht an mir. Weißt du, Hiob sollte Gott verfluchen. Das war sein Ziel. Er sollte Gott kündigen. Er sollte, als er vor dem Nichts stand, einfach sagen, ich sage Gott ab, auf Wiedersehen. Und ich kenne Leute, die kommen in der Gemeinde, wenn es ihnen gut geht. Nein, du solltest in der Gemeinde kommen, wenn es dir dreckig geht. Und je schlimmer dir geht, desto eher solltest du in der Gemeinde kommen. Und nicht erst, wenn es dir gut geht, dann komme ich zum Herrn preisen. Dann kannst du in den Himmel gehen. Dort wird Gott gelobt und gepriesen. Aber hier brauchst du Kraft. Beim Hiob Kapitel 2, Vers 7, noch ganz schnell. Der Satan schlug Hiob, heißt es hier. Der Satan schlug Hiob. Der Hiob hat es nicht verstanden. Der hat den Satan nicht gemerkt. Nur Gott sah den Satan. Satan schlug den Hiob. Satan war derjenige, der die Naturgewalten durcheinander wirbelte, das Unglück brachte, das Haus abbrennen ließ, die Kinder sterben ließ. Satan brachte Hiobs Feinde gegen ihn auf, dass ihm alles geraubt wurde. Und Satan war derjenige, der Hiob zuletzt krank gemacht hat. Aber das hat er alles gar nicht gesehen. Du siehst den Teufel nicht. Du siehst nur seine Auswirkungen, wie er dich schlägt. Sein Leben hat das Teufel ruiniert, in aller Liebe, dass er sich mit Tonscherbe kratzt und so weiter. Satan schlug den Hiob. Der Teufel ist gemein, ich sage euch, der ist gemein und gehässig. Und er hat ihn verletzt. Und dann auch seine Frau wurde auch vom Teufel geritten. Sag doch deinem Gott ab. Genau das wollte der Teufel erreichen. Und was sagte der Hiob? Hiob bringt es nicht fertig. Er sagt, ich sterbe lieber. Bevor ich Gott verfluche, Gott absage, sterbe ich. Ich bin bereit zu sterben. Es war ein schlimmer Tag in seinem Leben. Und viele Bibelausleger sagen, die Plagen Hiobs, die haben 9 Monate gedauert. Ist egal, auch wenn es 9 Jahre sind, sind 9 Stunden. Hiob wusste nicht, wir wissen es heute, wir wissen, wer hinter unseren Problemen steckt. Das ist der Teufel, er ist dieser Drahtzieher, der Gott widersteht und alles in Bewegung setzt. Er versucht, uns zur Verbitterung zu bringen und zum Zweifel zu bringen. Er ist es, der uns versucht, einfach runterzuziehen. Er ist es. Hiob wusste es nicht. Erst wir wissen hier heute, erst wir merken, das war der Feind. Und ich lese weiter, was der Hiob sagt. Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Ich wusste nicht, was ich redete, als dann alles so vorbei war. Ich wusste nicht, was ich redete. Quatsch nicht so viel. Sag nicht, die bösen Menschen und gehässigen Leute und so weiter. Nimm mal, einfach halt deinen Mund zu. Zerschließ deinen Mund, verriegle deinen Mund. Hiob hat nichts gesagt. Er hat geschwiegen. Er konnte es nicht sagen. Du weißt es, wer die Stürme hier bringt und alles und so weiter. Weißt du, der Teufel hat sich ein Eigentor geschossen beim Hiob. Je schlimmer es war, desto fester war Hiob an Gott. Und die Sache musste einfach geschrieben werden. Die Geschichte, was der Hiob durchmachte, ist für dich und mich, damit wir stark werden. Ich sag meinem Gott nicht ab. Basta! Aus! Amen! Der Teufel wollte den Hiob fertig machen. Und wollte noch andere Leute manipulieren, dass er absagt. Nein, ich halte meinen Mund. Und dann erst später sagte, jetzt habe ich nur vom Hören und Sagen dich vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich habe erlebt, wie du mich durchträgst, wie du mich führst, wie du mich leidest, wie du mir hilfst. Jetzt endlich weiß ich. Satan grub für den Hiob die Grube und fiel selbst hinein. Ja, genau das passierte. In der Bibel passiert es öfters. Wenn Leute anderen die Grube graben, fallen sie selbst hinein. Ich denke nur an diese Geschichte von Haman im Esterbuch. Weißt du, jetzt dieser Mardochai, der muss gehängt werden und schon den Galgen hingestellt. Und dann liest der König, nachts kann ich schlafen, dann liest er, ach, da hat jemand vom Tor da mich gewarnt, da wollte jemand Revolte anzetteln und mich umbringen. Haman, was würdest du einem Menschen Gutes tun? Was würdest du dir wünschen? Und weißt du, was der Esel sagt? Oh, ich wünsche, dass man mich auf weißes Rösslein setzt und mich durch die Stadt führt und sagt, das ist der Mann, den der König ehren wollte. Prima. Den Mardochai da, diesen Juden, den nimmst du, den setzt du am Pferd und dann gehst du durch die Gasse hier von Babylon und rufst aus, das ist der Mann, den der König ehren wollte. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. An dem Galgen hing er nachher. Und seine 10 Söhne. Das ist eine prophetische Handlung. Ja. Der Teufel blamiert sich selber. So wie bei Jesus. Der dachte jetzt endlich, Hammer's. Und er stand auf. Hölle, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist deine Macht? Hölle, wo ist deine Kraft? Verstehst du? Plötzlich stehst du da und preist den Herrn und lobst den Herrn nach dem Drangsal, wenn alles vorbei ist. So wie mein Vater. Habe ich wirklich Hämorrhoiden gehabt? Steht er da und wir unterhalten uns am Tisch. War ich wirklich so schlimm? Und dann gesagt, ja Papa, das war wirklich furchtbar. Hinterher staunst du, wenn du durch dieses Tal hindurch bist. Unsere Behinderung ist Gottes Aktivierung. Ganz schnell. Gott steht hinter uns. Er bringt uns voran. Er ist es, der uns pusht. Ganz schnell noch 2. Korinther Kapitel 4, Vers 8. Obwohl wir von allem bedrängt sind und werden, wir werden nicht erdrückt. Obwohl ich nicht mehr weiß, verliere ich doch nicht den Mut, schreibt Paulus. Ich werde verfolgt, aber Gott verlässt mich nicht. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme immer wieder auf. Erstaunlich. Ich leide fortwährend das Sterben Jesu an meinem eigenen Körper, aber das geschieht, damit auch das Leben Jesu an mir sichtbar werden kann. Und um Jesu willen bin ich die ganze Zeit in Todesgefahr. Ich bin dem Tod immer ausgeliefert, aber ich verliere nicht den Mut. Lieber Bruder, so ist es. Die Lebenskräfte, die ich von Natur habe, habe ich aufgerieben, habe alles verbraucht. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, wird von Tag zu Tag erneuert. Heute Nacht war der Engel des Herrn bei mir. Verstehst du? Das erlebt Paulus immer wieder. Paulus weiß, der ganze Himmel steht hinter mir. Und dann 2. Korinther 5, Vers 6. In jeder Lage bin ich zuversichtlich. Du bist von Gott eingehüllt, eingedeckt, beschützt. In jeder Lage. Und das ist mein Gebet, dass du in jeder Lebenslage so sicher bist von Gott. Ich bin von Gott eingehüllt, umgeben. Verstehst du, wie ein Kokon. Ich bin von Gott, ja, eingeschlossen. Ich kann nicht anders. Und mir bleibt auch nichts anderes übrig. Ich bin von Gott eingeschlossen. Vater, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass deine Engel um uns herum stehen, nachts und tagsüber, in jeder Situation, auch wenn wir nicht an Engel glauben, wir erleben Engeldienste permanent, überall wo wir sind, erleben wir, wie deine gute Hand uns trägt und führt und leitet. Ich segne dich und deinen Namen und preise deinen Namen, der über alle Namen ist, der Name Jesus. Und wenn jemand krank und schwach ist, Herr Jesus, berührst du jetzt in diesem Augenblick, während er diese Worte hört, Gott ist treu. Herr, und du bist diesem Bruder, dieser Schwester treu in jeder Situation, in jeder Lebenslage. Ich preise deinen Namen, Herr Jesus. Amen.